NZZ Akzent. Der Samstag.
Dann gibt es eine ganze Reihe von Hintergrundinformationen, die man schwieriger herankommt, aber die gerade so wichtig sind oder vielleicht sogar noch wichtiger sind.
Seit dem Sommer 2024 ist Antonio Fumagalli für die NZZ in Brüssel. Vorher war er unser Westschweiz-Korrespondent in Lausanne und jetzt berichtet er über die EU und muss sich seine Informationen und Quellen extra hart erarbeiten.
Man vertraut sich gegenseitig, gleichzeitig muss man sich natürlich auch bewusst sein, man kriegt die Informationen auch aus einem gewissen Grund.
Die Krisen, die Intrigen und Versöhnungen der EU-Mitgliedsländer beschäftigen eine recht große Gruppe von Journalistinnen und Journalisten in Brüssel. Manchmal braucht es da auch die Ellenbogen und manchmal einfach Ausdauer.
Als es eben da um diesen Reparation Loan für die Ukraine ging, da bin ich um 7 Uhr morgens ins Bett gekommen. Das war bis jetzt aber auch der Rekord.
Und Antonio hat mehrere Hüte auf. Er ist nicht nur unser Korrespondent für die EU, sondern auch für die NATO, die ihren Hauptsitz ja auch in Brüssel hat. Und er berichtet über Belgien, die Niederlande und Luxemburg. In dieser Folge soll es aber um die EU gehen und wie Antonio in Brüssel an Informationen kommt. Mein Name ist Simon Schaffer, willkommen. Die NZZ hat zwei Leute in Brüssel, die sich absprechen. Wirtschaftskorrespondent Daniel Imwinkelried betreut zum Beispiel das Dossier EU-Schweiz, denn die Beziehung ist eine Baustelle. Und Antonio wiederum fokussiert sich eher auf die große Institution und die Institutionen innerhalb der EU selber, wie sie agieren, zum Beispiel auf der Weltbühne. Und gerade in der Schweiz, aber auch in vielen Mitgliedsländern, gibt es ja gewisse Vorurteile über Brüssel, also den Beamtensumpf mit mehr Diplomaten als Einwohnern zum Beispiel. Meine erste Frage an Antonio ist deshalb, war das auch dein Eindruck bei deiner Ankunft in Brüssel?
Man muss da stark unterscheiden. Es gibt natürlich das EU-Viertel, das ist auch da, wo ich jetzt gerade bin. Da sind die meisten Institutionen angesiedelt. Da ist die EU schon sehr stark präsent. Da gibt es große Bürohäuser. Da trifft man tatsächlich sehr viele Leute, auch auf der Straße, die in irgendeiner Form für die EU-Institutionen arbeiten. Aber das ist natürlich längstens nicht das ganze Brüssel. Es gibt sehr viele andere Gegenden in der Stadt, in denen man kaum merkt, dass man da sich in der EU-Hauptstadt befindet, die eben auch kulturell sehr unterschiedlich geprägt sind. Und darum kann man nicht einfach von Brüssel als eine EU-Hauptstadt sprechen, sondern vielleicht einem Viertel, das so als EU-Hauptstadt gilt.
Und wenn wir jetzt mal auf deine Arbeit schauen, wenn ich mir vorstelle, du bist eben in dieser Stadt der Institutionen, wie klingst du dich jetzt ein in dieses ganze System eigentlich? Also wie kommst du an Informationen? Wie gehst du vor?
Ja, da muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt natürlich die offiziellen Informationen, die öffentlich zugänglich sind, also die du auch von Zürich aus verfolgen könntest. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Hintergrundinformationen, die man schwieriger herankommt, aber die gerade so wichtig sind oder vielleicht sogar noch wichtiger sind. Aber wenn wir jetzt mal auf die offiziellen Informationen konzentrieren, dann gibt es 7 EU-Institutionen, also 7 offizielle EU-Institutionen, die auch gar nicht alle in Brüssel angesiedelt sind. Für mich als Korrespondent sind hier vor allem 3 Institutionen wichtig. Das ist einerseits die EU-Kommission, also gewissermaßen die EU-Regierung, dann der Rat der Europäischen Union, in dem die Mitgliedstaaten vertreten sind, und in dritter Priorität das EU-Parlament. Und jede dieser Institutionen verfügt über ziemlich gut ausgestattete Medienstellen, die einen wirklich täglich mit Informationen bombardieren. Man kann das auch gar nicht alles lesen, es ist viel zu viel. Also ich kann dir ein Beispiel von heute geben, wenn du möchtest, was da alles so reinkommt. Mhm. Gerade vorhin gab es eine Mitteilung, das ist dann immer auf Englisch. Commission approves 250 million Portuguese state aid scheme to support forestry sector. Also da wird die Forstwirtschaft in Portugal, also die Kommission erlaubt eine staatliche Beihilfe für die Forstwirtschaft in Portugal. Ich meine, das ist jetzt vielleicht für ein portugiesisches Medium von Relevanz, aber für uns natürlich nicht. Also solche Informationen gibt es unglaublich viele und man muss sich da ein bisschen durchforsten im wahrsten Sinn des Wortes. Die Kommission, eben sozusagen die Regierung der EU, obwohl man das nicht direkt mit einer nationalen Regierung vergleichen kann, die veranstaltet jeden Tag eine Pressekonferenz für akkreditierte Journalisten. Also es ist ein sogenanntes Midday Briefing.
Good afternoon and welcome to our midday press briefing. Today is Tuesday, the 31st of March 2026.
Da kann man zu irgendeinem Thema, das die Kommission oder auch einfach die Welt gerade beschäftigt, kann man Fragen stellen als Akkreditierte. Zuschauen könntest du auch, also es ist öffentlich zugänglich, da kann man per Video sich einschalten. Ich gehe da manchmal hin an diese Mitte-Briefings, vor allem wenn mich ein Thema besonders interessiert oder auch wenn ich eine Frage stellen will.
Das klingt dann zum Beispiel so.
Antonio Fumagalli for Neue Zürcher Zeitung. I have a question about the horrible fire in Crans-Montana at the beginning of this year and the legal procedure.
Und dann stehen jeden Tag mehrere Sprecherinnen auf der EU-Bühne und sie geben direkt Antwort.
Thanks. What I can say is that we have seen press reports on this matter. Once again, we express our full solidarity to the.
Es ist auch aus Schweizer Optik noch interessant. Der Bundesrat macht ja in der Regel eine Pressekonferenz pro Woche und hier eben gibt es dieses tägliche Midday-Briefing. Also es ist gewissermaßen lobenswert, was die Transparenz und auch die Rechenschaftspflicht der Institution anbelangt. Aber ehrlicherweise muss man auch sagen, also sehr viele dieser Mitte-Briefings, die kann man sich schenken, weil, okay, weil ja, da kommt einfach nicht allzu viel. Die Pressesprecher müssen sich sehr zurückhaltend äußern und sagen lieber zu wenig als zu viel natürlich.
Aber manchmal gibt es auch einen Schlagabtausch und es kann auch mal zu etwas launigeren Antworten kommen von der Kommission. Bei diesem spanischen Journalisten vor ein paar Wochen zum Beispiel.
Hello, yes, it's following up on what Valeria just said, this new investigation that was published this morning by 5 European media outlets.
Der fragte, wie der Stand der Untersuchungen gegen den ungarischen Außenminister stünden.
A phone conversation between Sergei Lavrov and Peter Sciarra, where they discussed.
Der führte kurz aus, denn gemäß Investigativrecherchen hatte dieser Minister einen direkten Draht zum russischen Außenminister Sergei Lavrov, dem er offenbar Hilfe zu EU-Sanktionen angeboten haben soll. Und das war die Antwort des Sprechers.
Thank you, Jorge, for that nice presentation of the facts. We're aware of the facts. Anita has given our answer, and we have nothing more to say on that topic for the moment. Other questions for Anita today.
Danke für diesen ausführlichen Bericht. Wir haben alles gesagt, was zu sagen ist. Laut Antonio ist dieser spezifische Kommissionssprecher für seinen manchmal direkten Ton bekannt, aber hier musste sich sogar der im Nachhinein entschuldigen. Wenn Antonio schon mit solchen Auskunftspersonen gesegnet ist, wie informiert er sich also sonst noch?
Natürlich andere Medien, man liest, was die Konkurrenz so macht. Es gibt richtige Bubble-Medien in Brüssel, Politico zum Beispiel oder Euractiv, die sich extrem detailliert mit der EU-Politik auseinandersetzen. Also es gibt wirklich eine unglaubliche Anzahl von Informationen. Und da spreche ich jetzt nur von den öffentlich zugänglichen Informationen, die man täglich verarbeiten kann und muss.
Was für Möglichkeiten hast du und was unternimmst du, um tiefer zu bohren? Also um da, wenn du etwas wirklich genauer wissen willst oder bei einem Geschäft näher hinschauen willst, was kannst du da machen?
Ja, also das ist natürlich ein wesentlicher Teil der Arbeit, letztlich auch der interessantere Teil der Arbeit, nämlich so das Zusammensuchen von Hintergrundinformationen. Da ist der persönliche Kontakt natürlich wichtig. Man kennt da mit der Zeit natürlich gewisse Leute, denen man vertraut, die auch einem vertrauen. Das ist ja gegenseitig. Die wissen dann auch, wenn sie einem etwas erzählen, dass das dann nicht am nächsten Tag so in der Zeitung steht, irgendwie zugeordnet an eine Person oder an eine Funktion. Das ist ja klar, dass man sich da an die Regeln halten muss. Es ist immer interessant, auch bei EU-Gipfeln, also ein EU-Gipfel, der beginnt eigentlich Wochen im Voraus schon, also die ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten, die diskutieren wochenlang über die Themen im Vorfeld schon Und einige dieser Themen sind dann öffentlich zugänglich, aber sehr viel erfährt man bei Hintergrundbriefings, die dann wirklich nur physisch stattfinden. Da muss man persönlich hingehen, man kann sich austauschen mit den Botschaftern, man kann Fragen stellen. Das ist aber alles off the record. Also da darf man zwar mitschreiben, aber nichts filmen zum Beispiel. Man darf dann auch nicht entsprechend zitieren. Also ich kann nicht sagen, der Botschafter aus Mitgliedsland X hat Position Y vertreten, aber ich kann sagen, vor allem wenn ich mit mehreren Leuten, Diplomaten, Botschaften und so weiter gesprochen habe, dann kann ich sagen, wie aus diplomatischen Kreisen zu hören ist oder wie eine hochrangige Person aus Institution X erzählt hat. So.
Wie nimmst denn du das wahr? Wollen die denn gefragt werden? Also wollen die mit Fragen gelöchert werden überhaupt? Wenn sie das natürlich organisieren, klar, aber was ist das für eine Beziehung, die du mit diesen Leuten hast? Weißt du, was ich meine?
Es gibt ja 27 Mitgliedsländer und alle haben ein Interesse daran, dass die öffentliche Wahrnehmung in ihrem Sinn stattfindet. Darum organisieren sie auch solche Hintergrundbriefings, eben insbesondere vor den EU-Gipfeln. Das ist so alle 2-3 Monate der Fall, also nicht gerade täglich oder wöchentlich, aber doch einigermaßen regelmäßig. Da gibt's Einladungen, man muss eben natürlich zuerst mal die entsprechende Person kennen und wenn man dann auf dieser Liste landet, dann gibt's eine Einladung an so ein Briefing und das sind dann vielleicht so 20, 30, 40, 50 Leute im Raum, kommt ein bisschen darauf an, um welches Mitgliedsland es sich handelt, auch wie relevant das Thema ist. Manchmal gibt es ein Thema, das ein Mitgliedsland besonders betrifft und dann gibt es dann plötzlich viele Leute, die an ein solches Briefing gehen und das ist ein ziemlich offener Austausch eigentlich. Also man vertraut sich gegenseitig, gleichzeitig muss man sich natürlich auch bewusst sein, man kriegt die Information auch aus einem gewissen Grund. Sie wollen vielleicht einer Geschichte einen gewissen Spin geben, einen nationalen Dreh vielleicht. Also man kann selbstverständlich dann nicht sich einfach nur auf diese Information berufen. Sollte sie noch gegenchecken mit anderen Institutionen, anderen Mitgliedsländern, Experten sprechen, vielleicht auch einfach selber mal den Kopf einschalten und sich überlegen, macht das alles Sinn, weitere Quellen lesen und so weiter. Das ist ja längstens nicht eine einzige Information dann, aber es ist schon ein wichtiger Teil, weil man halt Dinge mitkriegt, die man so öffentlich jetzt eben von Zürich aus zum Beispiel nicht mitverfolgen könnte. Und oftmals sind es dann die spannenderen Informationen, wo gerade ein Geschäft steht, welches Mitgliedsland vielleicht besonders schwierig tut derzeit gerade in einer Verhandlung oder wo noch Geld fehlt und so weiter. Das sind Dinge, die dann unter Diplomaten besprochen werden und eben teilweise auch mit den Medien, aber nicht unbedingt öffentlich.
Und du erkennst dann daran natürlich auch die Allianzen, sage ich jetzt mal, eben wer sind die, die dagegen sind, wer sind die, die dafür sind und so weiter, das kriegst du mit.
Ja, das sind oft Informationen, die man genau bei solchen Hintergrundbriefings erhält, weil da wird sich kaum jemand öffentlich, es kommt ein bisschen aufs Thema davon, manchmal gibt es ganz offizielle Allianzen, zum Beispiel in der Migrationspolitik gibt's das oder auch in Finanzpolitik und so weiter, so Länder, die sich zusammentun und dann ein Papier schreiben und damit die ganze Diskussion innerhalb der EU beeinflussen wollen. Aber dann gibt's natürlich sehr viele informelle Allianzen und auch das erfährt man dann nicht immer, aber da kriegt man schon mehr Informationen aus einem Briefing. Und wenn ich dann das an 2 oder 3 verschiedenen Briefings gleich gehört habe, dann kann ich auch davon ausgehen, dass die Information stimmt. Also das ist dann schon gut, aber ich kann nicht schreiben, Land X hat erzählt, dass Y sich da dazu gesellt hat.
So. Ja, also ich merke, du wählst deine Worte gerade sehr, sehr vorsichtig oder sehr bewusst. Du willst ja niemanden verschrecken. Das ist ja Beziehungspflege, oder?
Ja, das gehört dazu. Es ist ein ständiges Geben und Nehmen. Wie gesagt, man muss sich bewusst sein, dass man sich nicht zum Spielball machen lassen darf. Gleichzeitig ist man auch, und ich würde sagen, in Brüssel mehr als in anderen oder auf anderen Korrespondentenposten auf diese Hintergrundinformationen angewiesen. Es ist ein Vertrauensverhältnis und das ist auch ein sehr langwieriger Prozess. Also so, solche Beziehungen, die baut man nicht am ersten oder am zweiten Tag auf. Das geht Monate, Jahre lang. Und es ist vielleicht auch nicht ganz ohne Grund, dass sehr viele EU-Korrespondenten tatsächlich schon sehr, sehr lange Zeit hier sind, weil halt über die Jahre hinweg kennt man die Leute und es menschelt auch im Journalismus, oder? Da natürlich hilft es, wenn du jemanden schon mal gesprochen hast zuvor, sei es bei einem offiziellen organisierten Gespräch, aber gerade so gut auch bei einem Apéro, der irgendwo stattgefunden hat, vielleicht auch einfach irgendwie beim Mittagessen auf der Straße, warum nicht im Sportclub, was auch immer. Und es ist halt eben gerade so hier in diesem EU-Viertel schon eine gewisse Bubble und die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendwie der Nachbar auch noch irgendwie bei der Kommission arbeitet, ist ziemlich hoch und dann erfährt man vielleicht mal etwas, das man auf anderen Wegen vielleicht gar nicht erfahren hätte.
Es ist also ein Abwägen zwischen öffentlich und nicht öffentlich kommunizieren. Ein Beispiel aus dem EU-Alltag hier. Schon länger kursierte eine Idee, nämlich die Idee, russisches Vermögen, das innerhalb der EU eingefroren worden war, an die Ukraine fließen zu lassen. Denn die braucht dringendst Geld für ihren Abwehrkampf. Dabei ging es um rund 90 Milliarden Euro. Viele Mitgliedsländer fanden das gut, allen voran Deutschland. Und die Länder betrieben Lobbying vor und hinter den Kulissen. Denn das war alles nötig, denn es gab auch Gegner unter den Mitgliedsländern, vor allem Belgien, aus verschiedenen Gründen, aber auch Frankreich und Italien, die waren nicht mit an Bord. Bei solchen Auseinandersetzungen kommt es dann manchmal zum finalen Showdown, in diesem Fall an einem der EU-Gipfel, die alle paar Monate stattfinden. Für Antonio ist das dann ein Großevent. Ist dann so ein EU-Gipfel, ist das dann das Highlight für dich, wo du dann dich sozusagen wie so ein Boxer vorbereitest, weißt du, alle drei Monate?
Genügend Schlaf ist tatsächlich von Vorteil, weil diese Gipfel, die dauern ewig. Die beginnen so morgens, gar nicht so früh, also so um 10 Uhr morgens. Also die müssen alle noch anreisen aus den jeweiligen Hauptstädten. Also bis dann alle gelandet sind, dauert es eine Weile. Das geht so irgendwann im Verlauf des Morgens los, aber dauert dann wirklich ewig. Also Mitternacht ist noch früh. Ich glaube im Dezember, als es eben da um diesen Reparation Loan für die Ukraine ging, da bin ich um 7 Uhr morgens ins Bett gekommen. Das war bis jetzt aber auch der Rekord. Also ich habe dann geschlafen bis 10 Uhr und dann einen Nachfolgeartikel geschrieben. Das ist aber jetzt auch ein Ausnahmefall und es machen auch nicht alle so, aber ich war irgendwie motiviert und das Thema hat mich interessiert. Und man kann diesen Gipfeln auch gar nicht entkommen. Wenn man hier in der Nähe der EU-Institutionen beheimatet ist zumindest, also der Tagungsort ist großräumig abgesperrt, am Himmel kreisen dann ständig Helikopter, weil eben die 27 Staats- und Regierungschefs in town sind. Überall fahren Polizeipatrouillen vorbei und so weiter. Also man merkt es wirklich auch physisch, zumindest in einem Teil der Stadt Brüssel. Und das ist schon ein spezieller Moment, so ein EU-Gipfel. Das sind unglaublich viele Journalisten auf einem oder auf engstem Raum. Also wir sitzen da an so langen Bänken im EU-Ratsgebäude und du musst dir das vorstellen, hunderte Leute in einem Raum, der ist schon sehr groß und auch hoch, also es gibt genügend Luft, aber es ist schon sehr dicht und also man sitzt da an seinem Laptop, arbeitet an seinem Artikel, trinkt vielleicht auch einen Kaffee mit dem Sitznachbarn und kann sich austauschen und so weiter. Das ist auch interessant, auch menschlich interessant. Und dann immer wieder mal kommt ein Diplomat oder eine Diplomatin runter in diesen großen Raum und dann musst du dir vorstellen, ein bisschen wie ein Ameisenhaufen. Da sieht man, da kommt jetzt eine Person, die man idealerweise schon mal sonst irgendwo getroffen hat und darum auch weiß, dass sie aus Mitgliedstaat X oder Y stammt und die hat halt mehr Informationen als wir haben und die stellt sich dann irgendwo hin in den Raum und dann innerhalb von Sekunden kommen dann Dutzende Journalisten. Also das ist ein Gerangel. Man muss sich dann irgendwie nach vorne kämpfen oder einfach hinstehen und halt hoffen, dass man genügend weit vorne ist, um irgendeinen Informationshappen zu kriegen. Dann kriegen halt nur die vordersten paar wirklich etwas mit und man kann dann hoffen, dass die Person, also der Diplomat oder die Diplomatin, genügend Ausdauer hat, um dann auch den Personen in der dritten, vierten und fünften Reihe vielleicht dann die gleichen Fragen nochmals zu beantworten. Also das ist immer ziemlich lustig. Fast so ein bisschen ein Ellbögeler, wie man auf Schweizerdeutsch sagen würde.
Das Geschäft mit dem russischen Staatsvermögen für die Ukraine, das scheiterte dann übrigens krachend früh morgens an eben diesem EU-Gipfel letzten Dezember. Stattdessen wurde ein Plan B für die benötigten 90 Milliarden gefasst. Nicht mehr mit russischem Geld, sondern einfach mit Schulden. Hauptsache Geld für die Ukraine. Wochen nachdem sich schon alle 27 EU-Staaten auf genau diesen Plan B geeinigt hatten, sprang plötzlich Viktor Orban, also Ungarn, ab und machte totale Blockade in letzter Minute. Da Orban aber die Wahlen vor kurzem in Ungarn jetzt verloren hat, wird sein gemäßigter Nachfolger diesen 90 Milliarden Kredit nun in letzter Minute doch noch retten. So hat er es jedenfalls angekündigt. Kurz durchatmen, willkommen in der EU-Politik. Zum Schluss jetzt, Antonio ist ein Schweizer Journalist, die Schweiz ist kein EU-Mitglied und die Beziehung zur EU ist innerhalb der Schweiz vielleicht das heikelste politische Thema. Die Politik verhandelt seit Jahren mit Brüssel, wie die Beziehungen geregelt werden sollen. Wie also geht es einem Schweizer Korrespondenten Antonio? Merkt er, dass er von außen kommt?
Das merkt man absolut, ja. Es, gelinde gesagt, hat ja niemand auf die Schweiz gewartet hier und damit auch nicht auf die Schweizer Journalisten. Wir sind, die Schweiz ist nicht EU-Mitglied und das spürt man natürlich im Umgang mit den verschiedenen Mitgliedstaaten durchaus. Die Schweiz hat eine Mission hier bei der EU, die ist auch sehr aktiv, aber sie kann halt nicht mitsprechen, zumindest nicht im engen Sinn. Natürlich ist sie im Austausch, aber das ist schon so. Also die deutsche Presse, die ist dann natürlich stärker angebunden an die deutsche Vertretung bei der EU, als es die italienische oder die portugiesische Presse wäre. Nur schon aus sprachlichen Gründen. Das ist ja auch sehr wichtig natürlich. Und es hilft auch, wenn man verschiedene Sprachen spricht, die in Europa so gesprochen werden. Aber zurück zur Schweiz. Wir haben, sagen wir, von der NZZ natürlich den Vorteil, dass wir doch eine renommierte Zeitung sind, die auch durchaus einen internationalen Anspruch hat. Also es ist überhaupt nicht so, dass mir hier die Türen verschlossen sind, aber man muss vielleicht ein bisschen mehr dafür kämpfen, dass sie sich öffnen, das schon. Es ist weniger automatisch der Fall, als es für Journalisten aus EU-Mitgliedstaaten der Fall wäre. Und das braucht natürlich auch eine gewisse Zeit.
Gibt es auch vielleicht einen Vorteil, den dir das gibt? Diese Position?
Ja, kann sein. Ich würde nicht sagen, dass es overall ein Vorteil ist, jetzt für die reine Berichterstattung, aber es ist schon so, dass man einen, soll ich sagen, objektiveren Blick vielleicht hat, mehr auch einen Blick von außen, der durchaus gut ist ja für die Berichterstattung und man auch... Rechenschaftspflicht ist jetzt ein großes Wort, aber ich habe schon das Gefühl, dass es ist auch ein bisschen abhängig vom kulturellen Background, aber dass Presse aus gewissen Ländern sich mehr verpflichtet fühlt, die Position ihres jeweiligen Mitgliedstaats wiederzugeben. Und das haben wir hier gar nicht. Und das ist schon oder kann schon auch ein Vorteil sein, dass man so ein bisschen den Blick von außen hat, den Blick aufs große Ganze, ja.
Wenn einer den Blick aufs große Ganze halten muss, dann ist es Antonio, denn auch die NATO in Brüssel hat ja gerade viel zu tun, vieles tut sich und auch dort geht er manchmal vorbei. Und als Korrespondent für Belgien, für die Niederlande und Luxemburg fährt er bei Gelegenheit dann auch aus und schreibt Reportagen. Das alles gibt es zu lesen bei der NZZ. Einen Link und ein Sonderangebot lege ich in die Shownotes. Das war NZZ Akzent der Samstag. Mein Name ist Simon Schaffer. Danke, bis zum nächsten Mal.